Willkommen beim Campokan Podcast.
Hallo, willkommen im Campokan Podcast. Heute mit mir hier im Studio Ralf. Hallo Ralf.
Hallo Katja.
Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen. Es geht heute um ein besonderes Thema. Das ist der Manfred Steiner, der eigentlich das Kenpokan und eigentlich auch Kampfkunst in Deutschland beeinflusst hat. Und wer war Manfred Steiner?
Manfred Steiner ist für uns eine absolute Legende. Als wir im Jahre 1978, 1979 angefangen haben mit Jiu-Jitsu, Training, Karate, Taekwondo, Aikido, gab es nicht allzu viele andere Kampfsportarten, die uns geläufig waren. Wir hatten nur immer wieder, als wir schon fast auf Schwarzgurtniveau waren, einen Namen gehört. Sifu Manfred Steiner, Sifu Manfred Steiner. Ein Krieger, eine Zertrümmerungsmaschine, ein Mensch, an dem man kaum vorbeikommt. Es rankten die wildesten Geschichten um diesen Manfred Steiner. Und wir waren natürlich total scharf darauf, diesen Mann kennenzulernen. Denn es hieß, dass zu dem damaligen Zeitpunkt ging es darum, dass die Kampfkünste sich eigentlich alle so ein bisschen gegenüber behagt haben. Die Karateker haben gesagt, sie wären die Besten. Die Boxer sagten, sie wären die Besten. Dann kamen langsam die Wing Chun-Leute auf, das WT. Und die versuchten ja nun auch in anderen Schulen zu zeigen, dass sie die Besten waren. Nur man hörte immer wieder diesen Namen Manfred Steiner. Und jeder sagte, das ist jemand, der genau weiß, was er tut. Und seine Kampfkunst wurde überall gerühmt und es hieß halt einfach, in Hannover und Umgebung wäre das das Maß aller Dinge.
Und wie habt ihr Manfred dann kennengelernt?
Die Geschichte ist eigentlich witzig, denn wir haben Manfred gar nicht auf dem direkten Wege kennengelernt. Ich war damals Trainer für Jiu-Jitsu und hatte natürlich viele wissbegierige Schüler, die natürlich häufig älter waren als ich, denn ich war ja damals gerade mal 16 und hatte viele Schüler, die waren älter als ich, allerdings vielleicht noch nicht so lange in den Kampfkünsten verwurzelt. Und ich erzählte denen immer wieder, wenn ihr mal jemand ganz Großartiges kennenlernen wollt, dann geht zu Manfred Steiner. Ich selber kannte ihn zu dem Zeitpunkt gar nicht, sondern in erster Linie diese vielen tollen Geschichten, die um ihn herum ragten. Also war einer meiner Schüler in Manfreds Schule eingetreten und war dort Dauergast und schwärmte nun auch immer von Manfred. Mit meinem damaligen Trainingspartner Frank Ebert versuchte ich mich gerade, ich glaube, es war Franks dritter und mein zweiter daran im Jiu-Jitsu vorzubereiten. Und wir hatten keinerlei Trainingsfläche, wo wir uns vorbereiten konnten, denn die Schulen hatten zu dem Zeitpunkt gerade Ferien. Nun kam mein damaliger Schüler und der sagte, du, ich habe einen Schlüssel für Manfreds Gym. Und wenn ihr wollt, könnt ihr am Wochenende da einfach reingehen und ich schließe euch auf und ihr könnt für euch trainieren. Och, wir haben uns dabei gar nichts weiter gedacht und dachten, super, wir haben eine Trainingsfläche und sind dann einfach an dem Wochenende hingegangen. Frank und ich trainierten dann und mein damaliger Schüler war halt mit dabei und sah sich die ganze Geschichte an. Und als wir dann so nach 1,5 Stunden fertig waren, gingen wir dann nach unten und waren eigentlich schon auf dem Heimweg. Da kam uns jemand entgegen, der eine unglaubliche Ausstrahlung hatte. Er hatte im Endeffekt Militärklamotten, kurzgeschorene Haare, super breite Schultern und einen locker schwingenden, lässigen Gang. Und als er schon knapp an uns vorbei war und man eigentlich den Strom oder also sogar die Elektrizität fühlte, drehte er sich nochmal um und rief uns zu sich. Hey, sagte er nur. Und wir sagten, ja, hallo. Er sagte, kommt ihr gerade aus meinem Gym? Und ich habe das nie vergessen. In unseren Adern ist fast das Blut gefroren, weil ich glaube, ich habe in dem Moment noch nie so einen stechenden, aber auch eiskalten Blick gesehen. Und ja, sagt er, wir waren gerade oben. Aha, sagt er nur, wer hat euch das erlaubt? Und wir wollten natürlich meinen Schülern nicht verraten. Der war übrigens zur anderen Seite weggegangen, muss ich dazu erwähnen. Also er war nicht mehr bei uns beiden. Und Frank und ich drucksten nun herum und Manfred stand vor uns, wippte immer wieder auf seine Zehenspitzen und runter auf seinen Hacken und sagte nur, ich möchte nur einfach wissen, wer euch erlaubt hat, in meinem Gym zu trainieren. Und wir drucksten halt immer noch rum und uns wurde merklich unbehaglicher. Und wir merkten aber, wir kommen aus dieser Situation so nicht ganz einfach raus und sagten dann, okay, das war der und der und ich hoffe, er kriegt keinen Ärger. Wir haben ihn dazu wirklich mehr da wieder überredet. Und dann kam aus diesen stechend kalten Augen kam plötzlich ein ganz, ganz warmer Blick zu uns und sagte, ja, ich wollte es einfach nur wissen. Ich weiß nämlich immer gerne, wer sich in meinem Gym, in meinem Dojo bewegt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und er drehte sich weg und war verschwunden.
Okay, sehr spannende Geschichte, vor allem sehr gefährlich, wenn man Manfred später kennengelernt hat. War das das erste und einzige Treffen erstmal mit Manfred Stern oder habt ihr dann oft das in seinen Schulen trainiert?
Ich war von diesem Moment, als er das erste Mal leibhaftig vor mir stand und ich gespürt habe, was für eine Aura dieser Mann hat, sofort total begeistert und war total fasziniert alleine davon, wie durch sein Auftreten wir beide großartige Schwarzgurte, die damals dachten, wir sind der Nabel der Welt und an uns kommt keiner vorbei, wir einfach nur durch diese Aura von Manfred eingeschüchtert waren und total gehemmt, sowohl im Reden wie auch in unseren Bewegungen und nicht genau wussten, wie wir mit dieser Situation umzugehen hatten. Also bin ich 2 oder 3 Mal zu ihm ins Probetraining gegangen und habe eigentlich geschaut, ob ich Anschluss in seinem damaligen Gym, das war das Chinese Boxing Institute in Hannover, zu dem Zeitpunkt bekomme, aber das war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich merkte, zu diesem Zeitpunkt war ich sehr, sehr verhaftet in den japanischen Kampfsportarten, hatte mich halt sehr noch mit Karate, Judo, Aikido beschäftigt und die chinesischen Kampfkunstarten blieben erstmal für mich noch im Rätsel und ich hatte erstmal noch mich weiter mit japanischen Kampfkunstarten beschäftigt und bin so nicht in Manfreds Schule eingetreten.
Weißt du ungefähr, welches Jahr da war, wo du dann bei Manfred kurz trainiert hast? Kannst du dich
das,
noch erinnern?
Das war so Mitte der 80er Jahre.
Mitte der 80er, okay. Weil dann 91 kam irgendwann das Kenpokan, also, und ist dann Manfred irgendwann im Kenpokan erschienen? Ist er dazugekommen?
Und das war jetzt wirklich ein Erlebnis der dritten Art. Als wir 1991 das Kenpokan gründeten, waren wir ja gerade komplett in diesem Hype, Jeet Kune Do, Kali, Sifu Paul Wunak, Sifu Denno Santo, die ganze JKD-Geschichte, das war der absolute Wahnsinn. Wir haben unsere ersten Trainingsreisen nach Amerika gemacht, haben drüben unsere ersten Personal-Stunden von verschiedenen Trainern des JKDs erhalten und haben dann am 1. Juli 1991 haben wir dann das Kenpokan-Dojo in Hannover, Langenhagen, Krenwinkel, damals gegründet und haben unsere erste Halle sozusagen eröffnet. Nur 2 oder 3 Monate später, wir hatten damals zu der Zeit, weil wir alle studiert haben, sehr, sehr viel Zeit zum Training, haben uns manchmal schon früh morgens zum Training getroffen, haben dann mittags nochmal trainiert, nachmittags, abends und häufig, wenn die anderen nach Hause gegangen sind, haben wir uns noch einen Kasten
Bier
geholt.
Eine kurze Frage dazwischen, habt ihr überhaupt studiert?
Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Auch ab und zu mal zu unserer Uni zu laufen. Okay. Aber wir waren natürlich komplett auf diesem Hype, diese Kampfkünste und dieses erste Wissen, was Guru Denno Santo und Sifu Paul Wunak uns beigebracht hatten. Das war so viel Stoff und so viel super interessanter Kram, dass wir eigentlich aus dem Trainieren gar nicht rauskamen. Und auch wenn wir bei der Uni waren, mein damaliger Trainingspartner Oliver Nickel hat ja mit mir zusammen wir haben uns beide sogar die gleichen Fächer genommen. Das war damals Geschichte, Geografie und Sport, wobei wir am Anfang auch ab und zu bei den Geschichtlern und bei den Geografen waren. Das hat sich dann im Laufe unserer Studienzeit sehr stark in Richtung Sport verschoben. Ich weiß nur, wir haben dann halt in jeder Pause irgendwo versucht, die Sticks rauszuholen oder Empty-Hand-Übungen zu machen. Und darunter hat so ein bisschen unser Studium halt auch gelitten. Aber nein, also neben dem ganzen Training waren wir auch ab und zu mal in der Uni.
Genau, und jetzt zurück zum Thema. Manfred Steiner kommt in das Dojo Kenpokan.
Genau, und da war ich gerade dabei zu erwähnen, die Begegnung der dritten Art. Es war, ich glaube, Olli und ich hatten miteinander trainiert in der Mittagszeit und wir wollten irgendwie aus dem Gym raus, um eine Mittagspause zu machen oder sogar mal in die Uni zu fahren. Und ich mache die Tür auf und vor der Tür steht sie von Manfred Steiner.
Oha.
Und im ersten Moment gefror mir fast das Blut in den Adern, weil Ich wusste ja noch immer, wer er war. Ich wusste, dass er die Koryphäe im norddeutschen Raum für uns war, an dem man irgendwann als Trainer nicht vorbeikam. Und dann stand Manfred vor uns, grinste uns beide an und sagte, ich habe gehört, ihr beschäftigt euch mit den philippinischen Kampfkünsten. Das würde mich wahnsinnig interessieren und ich wollte fragen, ob ich das hier bei euch lernen kann.
Und dann seid ihr beide umgefallen und erstmal ein paar Stunden ohnmächtig gewesen.
Das trifft den Nagel fast auf den Kopf. Für mich war zu dieser Zeit, waren wir Krabben oder irgendwelche Kakerlaken, die auf dem Boden rumkrochen und haben versucht, unsere ersten vernünftigen Schritte der Kampfkünste zu machen. Und da stand plötzlich Gottfaser Manfred Steiner in Persönlichkeit vor uns und frug uns, ob wir bereit wären, unser Wissen der philippinischen Kampfkünste mit ihm zu teilen. Das war an dem Tag einfach zu viel für uns. Und das war auch viel zu viel der Ehre, denn wir wussten, wer Manfred war, wir wussten, wo wir stehen. Aber es war natürlich ein Wahnsinn. Und wir haben einfach zu Manfred gesagt, Sifu, bei allem Respekt, was immer wir dir zeigen können von den philippinischen Kampfkünsten, das teilen wir natürlich super gerne und wir wären natürlich mega begeistert und es wäre uns eine Wahnsinnsehre, wenn du uns dafür so ein bisschen in die chinesischen Kampfkünste, in das Chinese Boxing einführen würdest.
Und hat er es gemacht?
Viele, viele, viele Jahre. Ja. Im Endeffekt ist Manfred für uns und in erster Linie halt für Frank Ebert und für mich ein Dreh- und Angelpunkt geworden. Witzigerweise, das kommt später noch im Podcast zu, ist es für Frank ein anderer Dreh- und Angelpunkt geworden als für mich. Denn während ich immer mehr in diese Richtung Kampfkünste, Wing Chun, Pagua, Ching Yi, Tai Chi, also die ganzen Chinese Boxing Sachen gegangen bin, ist Frank interessanterweise später mehr zu den Heilmethodiken gekommen. Aber dazu später mehr.
Genau. Manfred hat dann trainiert bei euch oder mit euch trainiert, hat er auch unterrichtet bei euch im Kenpokan damals schon oder noch gar nicht?
Wenn Manfred ins Kenpokan gekommen ist, hat er eigentlich in erster Linie sich unterrichten lassen und hat dann seine Kali-Sticks mitgebracht, sein Messer und hat bei unserem ganz normalen Unterricht ganz normal in der Reihe mit dran teilgenommen.
Okay.
Was für mich immer verwirrend war. Aber es ging dann los, dass Manfred uns die unendliche Möglichkeit gab. Manfred war zu dem Zeitpunkt, war er schon Heilpraktiker. Manfred kam eigentlich aus der Militärgeschichte. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Denn Manfred war lange Zeit bei der Bundeswehr, war Einzelkämpferausbilder, war aber auch als Söldner in verschiedenen Armeen dieser Welt unterwegs, weil ihm die gesamte Geschichte hier in Deutschland immer zu ruhig war. Und man hörte dann die verrücktesten Geschichten, wo er sich wieder rumgetrieben hat, um als Söldner zu arbeiten. Kurz nach dieser Zeit begann dann aber sein komplettes Interesse an den Heilmethodiken und er wurde halt Heilpraktiker, Chiropraktiker, Osteopath, hat sich natürlich mit traditionell chinesischer Medizin beschäftigt und hat seine eigene Praxis aufgemacht. Und für uns war es so, in den ersten Jahren, als wir uns trafen, hatte ich häufiger das Glück, in Manfreds damaligen Keller, der kommt natürlich zu einem kompletten Gym ausgebaut war, zu trainieren, durfte mich die ersten Male mit der chinesischen Holzpuppe beschäftigen, aber auch mit verschiedenen anderen Geräten, die im Endeffekt eher wie Springs, also es waren große Blattfedern oder große Federn, muss ich sagen, die man zur Seite schieben konnte, ähnlich wie Arme, die aber gefährlich zurückschwangen. Und wir haben halt in diesem Keller sehr, sehr hart und sehr, sehr viel trainiert. Ich erinnere mich an die ersten Trainingseinheiten, Privat- oder Personal-Trainingseinheiten mit Manfred immerhin dahin. Ich hatte gerade relativ frisch mein allererstes Auto, hatte gerade relativ frischen Führerschein gemacht. Und nach jeder Trainingseinheit mit Manfred musste ich meistens erstmal 5 oder 10 Minuten im Auto sitzen, bis ich die Straße vor mir wieder einmal erkannt habe. Weil es wurde damals wesentlich härter trainiert als heute. Also wenn Manfred mir Schläge gezeigt hat oder verzeigt hat, verschiedene Schlagwirkungen zu zeigen, war es nicht selten, dass ich quer durch den Raum geflogen bin, auch manchmal am Rande des K.O.s war. Die Aktionen, gerade aus dem Fokien, eine der chinesischen Kampfkunsteinheiten, war so schnell, dass ich manchmal noch 5 oder 10 Minuten Augenflimmern hatte und keinen festen Blick greifen konnte. Also war das Ende jeder Trainingseinheit mit Manfred bestand für mich meistens daran, mich erstmal ein paar Minuten in mein Auto zu sitzen, den Liegesitz runterzumachen oder den Sitz nach hinten runterzuklappen, erstmal zu versuchen, 10 Minuten die Augen zu schließen, das Flackern im Gesicht loszuwerden und die Straße wieder richtig zu erkennen.
Also richtig alte Schule noch damals.
Oh ja, Manfred alte war absolut alte Schule. Lernen mit Schmerz.
Lernen mit Schmerz, genau. Und wie hat Manfred dann Kenpokan beeinflusst? Also habt ihr dann einfach das Chinese Boxing dann in das Programm eingenommen? Wie ging das weiter?
Es ging insofern weiter, dass irgendwann kam zu Manfred in meiner Privatsession damals Oliver Nickel, Frank Ebert und Ingo Dommersch dazu. Später wurde es dann durch Kurt Stahlmann ersetzt, der dann mit in unserer Gruppe war. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann mehrfach in der Woche uns morgens gegen 6 Uhr, 6.30 Uhr getroffen haben, sind dann zu Manfreds Praxis rausgefahren und haben dann entweder in Manfreds Praxis oder vor Manfreds Praxis immer 1,5 Stunden trainiert. Die witzigsten Trainingseinheiten waren in Manfreds Praxis, weil zum einen hat Manfred uns natürlich kreuz und quer durch die Räume geschossen und wir mussten dann meistens die letzte halbe Stunde versuchen, die Praxis wieder einigermaßen aufzuräumen, die Behandlungsbetten wieder dahin zu schieben, wo sie eigentlich hingehörten. Und für mich immer das Witzigste war, ich meine, diese Praxisräume haben, kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn 4, 5 Leute gleichzeitig 1,5 Stunden trainieren, haben gestunken wie ein Puma-Käfig. Und Manfred kam dann ganz selbstsicher rein. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Febreze gab. Auf jeden Fall ist er dann mit so einer Deo-Spray-Dose rumgelaufen, hat im Endeffekt die gesamten Räume einmal durchgesprayt. Und während wir sozusagen noch unsere Knochen zusammengesucht hatten, kamen dann sozusagen die ersten Patienten von Manfred. Und die ersten Patienten wurden von Manfred dann noch direkt in Camouflage, Kampfklamotten sozusagen gleich betreut. Und ich habe in den Gesichtern mancher der Patienten die schiere Panik gesehen, wenn sie halt Manfred noch in seinem Kampfoutfit gesehen hatten und sie sollten sich dann chiropraktisch ganz locker in seine Hände begeben, ihre Muskeln entspannen und sich von Manfred richten lassen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem zu Manfred gehören auch sehr viele interessante Geschichten. Also ich kann mich erinnern an eine Geschichte von dir, wo in seiner Schule irgendwo Blutflecken auf der Decke waren. Da gab es auch so eine schöne Geschichte dazu. Da
gibt es eine nette Anekdote, wie ich glaube schon in der ersten Geschichte erzählte. In den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre war es halt noch sehr, sehr, sehr stark so, dass Schulen sich gegenseitig herausgefordert haben oder Lehrer sich gegenseitig herausgefordert haben. Und ich erzählte ja auch, dass Wing Chun kam so langsam auf in Hannover oder überhaupt in Deutschland. Und in der ersten Zeit war das nicht alles so ganz freundlich, sondern es wurde dann teilweise gemacht, man ist dann halt in die Schule seines Nebensachers gegangen und hat dann einfach jemand zum Kampf herausgefordert oder hat dann einfach mal geguckt, wie die anderen Trainer in anderen Schulen so sind. Und wenn du als Trainer dich halt nicht beweisen konntest, warst du halt deine Schüler los. Die Geschichte mit dem riesen Blutfleck in Manfreds damaliger Schule belief sich darauf, dass Manfred irgendwann Gäste bekommen hatte. Ich kann nicht mehr sagen, welcher Stil und welche Schule das waren. Auf jeden Fall wollten die sich Manfreds Schule zeigen lassen. Und als ich Manfred von denen abgewandt hatte, sind die zu dritt über ihn hergefallen und haben ihn krankenhausreif geschlagen.
Okay.
Und ich denke mir, das war für Manfred immer so eine Sache, die ist aus seinem Kopf nie rausgegangen. Ich weiß jedenfalls, dass als das nächste Mal wieder so eine Delegation von jungen Menschen zu ihm kam, die der Meinung waren, sie wollten ihn auf Glatteis führen, hat er den ersten, der reinkam, direkt einen Handballenstoß von unten unter den Kiefer gegeben. Und das Blut ist wohl so weit nach oben geflogen, dass unter der Decke so ein ungefähr 40, 50 Zentimeter breiter Blutrand war. Also das Blut spritzte dann halt zur Decke. Und dieses Blut ist dann als Mahnung nie weggewischt worden. Das hat er dann viele, viele Jahre direkt im Eingangsbereich seines Gyms unter der Decke geklebt.
Dass wenn eine andere Delegation reinkommen sollte, dass die gleich direkt darauf hingewiesen werden, was passieren könnte, wenn man so Manfred falsch anspricht oder anschaut. Man hört schon, das waren andere Zeiten. Also
andere
es ist nicht mehr so. Also Manfred war immer voller Geheimnisse. Ich kannte ihn auch irgendwann viele Jahre später. Eine der Geheimnisse hat was mit Dan Inosanto zu tun. da kannst du bestimmt auch was Schönes dazu erzählen.
Naja, wie gesagt, Manfred kam ja zu uns in die Schule, ins Kenpokan und hat uns ja drum gebeten, ihm an unserem Wissen der philippinischen Kampfkünste teilhaben zu lassen, weil Manfred war halt auch schon immer zu allen Seiten hin offen und wollte von allen Seiten wissen, wie machen die das, was machen die anders, was kann er für sich benutzen. Im Endeffekt der Jeet Kune Do-Gedanke von Bruce Lee. Und wir waren ja nun Schüler von Den Nuno Santo, von Guru Den Nuno Santo, und wir wussten, dass Guru Den, das war Anfang der 90er bei unserem alten Trainer Hans Görres im Kibo-Dojo in Langenhagen einen Tag Lehrgang geben sollte. Er war von, ich meine, Udo Müller eingeladen und sollte einen Tag in Hannover bei Heinz Görres, unserem alten Trainer, Training geben. Und ich habe so zu Manfred gesagt, Manfred, alles, was du erzählst, was du tust, deine ganzen Ideen haben für mich sehr, sehr viel Übereinschneidung, Übereintreffen mit dem Jeet Kune Do, das wir jetzt bei Guru Den Nuno Santo erleben, zu tun. Und ich würde wahnsinnig gerne, dass ihr beide euch kennenlernt. Und Manfred zuckte nur mit den Schultern und sagte, alles klar, wann ist der Lehrgang? Ich gehe mit dir dahin. Das fand ich natürlich mega toll. Und ich meine, das war 1992 oder 93. Und ich werde das nie vergessen. Wir kamen also in diese Halle rein und Guru Den Nuno Santo stand in der Mitte der Halle und hatte sich gerade mit irgendwelchen Leuten unterhalten, sah aus den Augenwinkeln Manfred Steiner, rannte auf Manfred zu, sprang in seine Arme und die beiden haben sich geherzt wie zwei Brüder, die sich jahrelang nicht gesehen haben. Mir persönlich sind in dem Moment die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte, ich bin in irgendeinem Traum, konnte gar nicht verstehen, was da gerade passierte. Und als die beiden meinen Blick sahen, wie verwundert ich war, dass sie sich beide kannten, wurde klar, dass damals gab es diese riesigen Snowy Mountain Camps, hießen diese Sachen. Und Manfred hat an der Seite von Guru Den Nuno Santo, beziehungsweise er hat mit seinem damaligen Trainer aus dem Chinese Boxing, Chris Casey, der Mann, der ist mittlerweile auch leider tot, aber Chris war einer der ganz, ganz großen Nicht-Chinesen, die das chinesische Boxen aus erster Hand erlernt haben. Und die haben zusammen in Amerika jedes Jahr große Seminare geleitet. Und nur um zu verstehen, wie Manfred tickt oder tickte, war so, ich habe Manfred angeguckt, sag Manfred, wir trainieren jetzt seit Jahren zusammen, seit zwei, und du hast mir nie erzählt, dass du Guru Den Nuno Santo kennst. Und er sagte, du hast mich so nie gefragt.
Ja, okay. Also wirklich Großmeister-Antwort.
Ja, absolut.
Wie aus dem Film. Und noch eine Geschichte, bevor wir weitergehen. Also, dass Manfred auch in China war und auch da trainiert hat, auch. Das stimmt auch.
Ja, Manfred war in China, hat aber, ich hatte gerade ja schon den Namen Chris Casey erwähnt. Chris Casey ist in Amerika bekannt wie ein bunter Hund. Man sagte immer, dass Chris Casey der beste Nicht-Chinese war, der sich in den chinesischen Boxen bewegt hat. Dazu muss ich vielleicht auch etwas weiter ausholen, nämlich wie haben sich überhaupt Manfred Steiner und Chris Casey kennengelernt?
Das ist auch interessante das Geschichte, ist, bestimmt.
Ja, natürlich, natürlich. Auch das klingt wieder wie in einem Film. Und es müsste ein Film sein, wenn es nicht so fantastisch wahr wäre. Manfred Steiners Karriere begann schon als Kind mit Judo. Manfred lebte damals noch in Berlin. Und Manfred war begeisterter Judoka, aber das hatte ihn noch nicht so richtig vom Sockel gehauen. Also hat er in Berlin auch angefangen zu boxen, hatte einige Jahre geboxt, aber auch das war ihm noch zu locker und kam dann zum Kyokushinkai-Karate.
Okay.
Und für diejenigen, die sich mit Karate so ein bisschen beschäftigen, Kyokushinkai-Karate gilt eigentlich als die härteste Karate-Art, die man überhaupt erlernen kann.
Stimmt.
Und da ist Manfred bis zum Europameister vorgedrungen, ist also, glaube ich, zweifacher Europameister im Kyokushinkai-Karate geworden. Jetzt kommt die Verbindung zu Chris Casey. Chris Caseys Vater war wohl sehr, sehr lange als amerikanischer Diplomat in Taiwan eingesetzt. Und er hatte es in Taiwan geschafft, so nah in die inneren Kreise zu kommen, dass Chris direkt als Nicht-Chinese in den chinesischen Kampfkunstarten aus allererster Hand trainiert wurde. Chris Casey war in einer großen Versicherung, witzigerweise der Hannover Rück.
Aha.
Und wie durch einen Zufall ist Chris Casey dann irgendwann nach Hannover versetzt worden. Was jetzt für Chris Casey fehlte, war ein äquivalenter Trainingspartner, mit dem er all das Chinese Boxing, was er gelernt hatte, weiter fortsetzen konnte. Und wie ich schon sagte, war ja zu dieser damaligen Zeit Training, ich sage mal, nicht so nett und
andere Sitten,
andere Zeiten. Also man brauchte schon Partner, die auch ein bisschen Nehmerqualitäten hatten.
Ja.
Also hatte sich Chris Casey erkundigt, welches denn der härteste Sack Hannovers, der härteste Kampfsportler, der härteste Kerl Hannovers war. Und alle sagten eindeutig, Manfred Steiner, Europameister Kyokushin Kai-Karat, der hatte damals eine kleine Karateschule gehabt, das ist der härteste Mann, den man in Hannover vor sich sehen kann. Damals war Manfred, wenn man alte Bilder von Manfred kennt, sah er aus ein bisschen aus wie Hulk Hogan, nur halt kleiner. Mhm. Manfred ist ungefähr meine Größe gewesen, also circa 1,80, aber hat ungefähr einen doppelt so breiten Brustkorb wie ich und ungefähr dreimal so dicke Arme gehabt. Manfred war zu dem Zeitpunkt wirklich super austrainiert und Tier. Jetzt zu der Geschichte, wie die beiden sich trafen. Chris Casey ist also in Manfreds damalige Karateschule gefahren und hat dann Manfred, der damals Sensei Manfred Steiner war, angesprochen und gefragt, ob er denn wirklich so gut wäre, wie alle möglichen Leute sagen, dass er das wäre. Und ich hatte ja nun schon ein bisschen über Manfreds Charakter gesagt, mhm, und wie Bruce Lee zu seiner allerbesten Seite, sagte Manfred natürlich gleich, let's prove it.
Aha.
Lass es uns austrainieren. Ja. Und nach Manfreds Geschichte war es so, er hat sich gesagt, Chris Casey war eigentlich eher eine kleine Kanonenkugel. Der war nicht riesig groß, war halt relativ rund, mhm, und war jetzt kein super austrainierter Sportler. Also war Manfreds allererste Idee, den Kollegen Großschnauze werde ich jetzt direkt mit einem Sidekick aus diesem Raum wieder raus befördern. Also hat Manfred mehr oder weniger ansatzlos seinen besten Sidekick aus der Tasche gepackt und hat versucht, Chris Casey einfach zum Brustkorb das Ding zu servieren und ihn rauszusaugen. Manfred sagte später, er weiß nicht genau, was da passierte. Okay. Aber er sagte, es war, als wenn so ein kleiner Kugelblitz quer durch ihn durchging, ihn durch das gesamte Gym geprügelt hatte und wow, er dann irgendwo an der Wand klebte und sich kaum noch bewegen konnte und sagte, es ging ein Hagel von Schlägen auf ihn ein und er konnte sich überhaupt nicht mehr erwehren und er lag irgendwo an der Seite und durch seine halb geöffneten Augen sah er nur verschwommen, wie dieser kleine, runde, feiste Mann eine Visitenkarte in der Hand hatte und sie ihm sozusagen zum Brustkorb schmiss und sich verabschiedete.
Also filmreif. Also ich wollte nur anmerken, jetzt gerade, falls ein Filmemacher, Produzent uns hört, also Leute, also das ist die Geschichte zum Verfilmen. Genau. Mindestens drei große Filme. So, erzähl weiter.
Und jetzt hätte man natürlich annehmen können, dass man einfach sowas hinnimmt und sagt, alles klar, da war mal jemand besser. Aber Chris Casey hat damit natürlich eins im Sinne gehabt. Er hatte sich jetzt natürlich jemanden gesucht, der jetzt sagt, ich habe die Eier in der Hose, stimmt, zu kommen und zu sagen, was war denn das eigentlich? Und Manfred hat das natürlich die gesamte Zeit nicht losgelassen. Bis dahin war Manfred im Endeffekt ungeschlagener Karate Kyokushin Kai Champion, der sich von keinem hat irgendwie auch nur einen Meter Raum abknöpfen lassen. Mhm. Und plötzlich kommt so ein kleiner, etwas rundlicher Amerikaner, verprügelt ihn in seinem eigenen Gym und er sagt, er hatte noch nicht mal den Hauch einer Chance. Also nahm Manfred diese Visitenkarte mit der Adresse auf und ist am nächsten Tag gegen 5 Uhr morgens zu dieser Adresse hingefahren, hat sich auf die Treppe gesetzt und gewartet.
Oh. Und? Was passiert weiter?
Irgendwann ging die Tür von besagten Chris Casey auf und Chris kam raus und schaute Manfred an. Und Manfred sagte dann nur zu Chris, Sifu, bitte gib mir die Möglichkeit, das von dir zu lernen.
Und so fing das an.
Und so fing es an.
Wie viele Jahre haben Sie zusammen trainiert?
Ich kann es gar nicht genau sagen. Es müssen viele Jahre gewesen sein. Chris Casey ist dann leider irgendwann gestorben. Und Manfred hat dann sozusagen das Chinese Boxing Institute als seinen Nachfolger übernommen. Sie haben viele, viele Jahre miteinander trainiert. Mhm. Und Manfred sagt, es war unglaublich hart in der ersten Zeit. Aber er musste seinen gesamten Stil ja von einer relativ harten äußeren Kampfkunstart in eine sehr verspielte, äußerlich weiche chinesische Kampfkunstart umändern. Und wenn man Manfred damals so erlebt hatte, war es halt so, der Mann wog über 100 Kilo, schiere Muskelmasse. Man hatte das Gefühl gehabt, halt vor einem Amboss zu stehen, der sich aber bewegt hat wie eine Feder und so weich war wie ein Kissen. Es sei denn, er hat zugeschlagen.
Das stimmt, das hat er dann immer gehabt, diesen weichen Gang. Was man immer anmerken muss, also die asiatische Kampfkunstarten, die sind sehr bisschen komplexer. Man sieht das in Thailand, dass die Jungs nicht nur kämpfen können, sondern die können auch massieren. Also die Wettkämpfer, die können auch massieren, die können auch einrenken. Das Gleiche ist, glaube ich, mit chinesischen Kampfkunstarten. Und Manfred ist dann irgendwann auch in diese Richtung gegangen. Von seiner absoluten Zerstörungsmaschine zu einer Person, die dann andere repariert.
Ja, wie sagen wir alten Chinesen, alles ist Yin und Yang und alles muss im Tao sein. Und ich glaube, in seiner Zeit als Soldat und Söldner war Manfred sehr, sehr stark im Yang, war also sehr, sehr stark in der Position, ich diktiere alles und alles muss mir weichen. Und es ranken auch genug Geschichten darum, dass er auch vor gewissen Gewalttätigkeiten keinen großen Bogen gemacht hat.
Es gibt einen berühmten Bild von Manfred Steiner mit einer Kette aus...
Mit einer Kette aus Patronen?
Nein. Fingern.
Aus Fingern?
Ja, es war eine wunderschöne, kannst du dich nicht erinnern? Das hing sehr lange bei uns an der Trainerwand. Manfred Steinen mit einer Kette aus menschlichen Fingern.
So. Ich erinnere mich an Bilder von Manfred, wie er hinten auf dem Jeep in Bolivien saß, Goldtransporte bewacht hat, mit zwei Patronengurten rechts und links und einem Maschinengewehr in der Hand. Also Rambo hätte seine wahre Freude daran gehabt. Aber wir wollten gerade über seine Heiler-Karriere sprechen. Ja. Also wenn man so überlegt, das war auch klar folgernd aus den chinesischen Kampfkünsten, ist ja so, dass man ja häufig sagt, dass die Kampfkünste aus chinesischen Klostern, Shaolin, stammen. Gibt weitere Vorgeschichte dazu, aber wenn man verstehen will, warum Kampfkunst und Medizin und Heilkünste so nah beieinander sind, ist es einfach so, ein guter Kampfkünstler muss halt die Anatomie des Menschen verstehen und muss halt genau wissen, wie so ein menschlicher Körper überhaupt funktioniert, wie Nerven funktionieren, wo Punkte sind zur Manipulation. Und wenn man das jetzt so sieht, waren halt die chinesischen Geistlichen auch die ersten Ärzte, in China. Und die traditionelle chinesische Medizin wurde natürlich gerade von den Priestern sozusagen praktiziert. Und die Kampfkünste, wenn man der Legende glaubt, haben diese Priester gemacht, um halt so lange lehren und lernen zu können, um ihren Körper einfach zu festigen und diesen hohen Strapazen des Lernens sozusagen ihn darauf vorzubereiten. Mhm. Also waren schon damals, vor vielen tausenden Jahren, waren halt die Kampfkünste und die Medizin, die Anatomie nicht voneinander zu trennen. Und so war auch Manfred von Anfang an komplett angefixt durch diesen Gedanken, er muss halt mehr vom Körper verstehen, er muss halt die heilenden Künste miterlernen. Und ich glaube, eine ganz, ganz starke Triebfeder von Manfred war halt auch noch, dass er immer mehr begriffen hat, dass dieses Tao, der Kreis, der Ausgleich, nur durch den Ausgleich von Yin und Yang zustande kam. Da Manfred ja nun viele, viele, viele Jahre im Yang gelebt hat und ich denke mal vielen Menschen auch Leid zugefügt hat und große Schmerzen, hat er sich damit sehr, sehr, sehr beeilt und das hat er auch sehr gut gemacht, jetzt Menschen zu heilen. Und wenn man so überlegt, jeder, der Manfred gut kennt, weiß, wie viele Menschen er betreut hat, wie viele Menschen er geheilt hat. Und auch weil vielen Menschen, die sich das nicht leisten konnten, einfach gesagt hat, ich mache das einfach so.
Das stimmt. Da sind sehr, sehr viele, die von seinem Wissen bis heute noch profitieren. Und dann hat er nicht mit Kampfsport aufgehört. Also er hat beides nebeneinander so weitergeführt.
Ich denke, die Kampfkünste waren immer Manfreds Triebfeder. Ich glaube, alles andere, was er gemacht hat, egal ob er als Soldat unterwegs war, ob er als Heiler unterwegs war, was immer er getan hatte, die eigentliche Triebfeder in Manfred Steiners Leben waren immer die Kampfkünste, bis zum Schluss.
Und da hatte immer nach was Neuem gesucht und hatte immer was Neues gefunden, so wie ich Manfred kenne.
Natürlich.
Und die erste war die Tantien, was er dann irgendwann entdeckt hat für sich und euch da eingeweiht auch hat.
Genau, und es war so eine Geschichte, es hatte sich gegenseitig befruchtet. Wir hörten damals von einem großartigen Kampfkünstler namens Helmut Bartels. Mhm. Und dieser Kampfkünstler hatte ein System entwickelt oder weiterentwickelt, das nannte sich oder nennt sich Tan Tien Chuan. Dieses TTT. Und wir hörten immer nur die irrsten Geschichten. Wir hörten Sachen, dass Menschen ohne Kontakt, also ohne dass Helmut sie angefasst hatte, irgendwie sich zur Seite wegdrehten oder dass diese Schläge, selbst wenn sie nach gar nichts aussahen, eine unendliche Schlagwirkung hatten. Und das klang alles sehr, sehr, sehr mystisch für uns. Wir gingen also zu Manfred hin, weil Manfred war natürlich für uns die Koryphäe und der Duden der Kampfkünste. Und wir fragten, ob er je von Helmut Bartels gehört hatte. Und Manfred erzählt uns, ja, Helmut Bartels kenne ich. Und er kannte ihn auch vom Training her und war schwer begeistert von Helmuts Art und auch von seinem Training. Mhm. Er hatte ihn aber viele, viele Jahre nicht gesehen. Und witzigerweise durch unser Drängeln, dass wir gesagt hatten, wir würden diesen Mann super gerne mal kennenlernen und würden uns gerne mal mit den inneren Kampfkünsten des Tan Tien beschäftigen, ist Manfred, ich glaube, er hat ihn zu Helmut Bartels zuerst angerufen und ist dann auch hingefahren. Und wie Manfred denn so war, hat ihn glücklicherweise aufgenommen in seine Gruppe, weil Helmut nur in kleinen Gruppen dieses Training überhaupt weitergibt. Und Manfred hatte das Glück, von Helmut sozusagen privat und persönlich unterrichtet worden zu sein. Und so ging es dann los, dass wir uns viele, viele Jahre mit den inneren Kampfkünsten des Tan Tien Chuan beschäftigt haben. Was ich denke, was eine absolut effektive und eine wunderschöne Kampfkunstart, die allerdings wahnsinnig viel Geduld erfordert und wirklich das Schwierige ist, zuzulassen, wieder und wieder von Null zu starten und sich am Anfang vorzukommen wie ein absoluter Vollidiot.
Ja, ich kann mich erinnern an diese große Gruppen, die dann bei uns auf dem Parkplatz oder in der alte Trainerhalle noch unten dann das ausgeübt haben, trainiert haben. Ja. Sehr.
Diese erste Zeit war eine total interessante Zeit, weil natürlich haben die Schüler von Helmut Bartels uns gezeigt, wie es sich anhört, wenn wir einen Schlag aus dem Tan Tien abbekommen. Und es war tatsächlich so, ich hatte nun zu dieser Zeit auch mit Boxprofis trainiert. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel in Thailand trainiert. Ich hatte verschiedenste Gegner und Partner gehabt, die mich geschlagen haben und das tat immer weh. Und von daher, ja, die Schläge aus dem Tan Tien waren halt auch verheerend. Viele von denen haben mich direkt auf die Knie geschickt. Aber das war für mich nichts Unbekanntes. Was für mich total unbekannt war, dass plötzlich jemand vor mir steht und meinen gesamten Körper manipulieren konnte, ohne mich dabei zu berühren. Und ich das Gefühl hatte, wie ferngesteuert zu sein. Und ich muss sagen, die ersten Male, die ich mit Tan Tien in Berührung kam, waren die Schmerzen, waren zwar immer imposant, aber die Berührungen durch einen anderen Ort, die Nicht-Berührungen, sondern nur die Aura dieser Leute, die vor einem standen, die einen zum Beispiel zum Schwanken gebracht haben oder dazu, sich schwach oder auch leicht zu fühlen, war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für mich, Manfred darum zu bitten, mich in den inneren Kampfkunstarten des Tan Tien zu unterrichten.
Also ich bin kein großer Kampfkünstler. Ich habe so ein bisschen Thai-Boxen, ein bisschen Kickboxen in meinem Leben gemacht und muss ehrlich sagen, diese Tan Tien Art von Energie klauen. Also ich fand das immer sehr unangenehm, weil ich, wenn du das mit mir oder Manfred das mit mir irgendwie bewusst oder unbewusst gemacht hat, war ich danach immer sehr, sehr platt, also kopfmäßig. Und deswegen, ich mag das nicht so gerne, dass man meine Energie wegnimmt. Aber das ist tatsächlich so. Man muss das erleben. Es ist schwierig, so irgendwie sich das anzuschauen im Fernsehen oder sowas. Da denkt man so, ach, was macht er da? Aber wenn man es erlebt hat, so wirklich so von einer Person wie Manfred Stein oder von dir, habe ich es auch ein paar Mal erlebt, dass es auch für Laien, der jetzt nichts mit Kampfsport zu tun hat, man merkt es und man merkt es einfach, wie die Energie weggeht plötzlich.
Ja, und da muss man sich vorstellen, Manfred war ja ein relativer Novize in diesem System und hatte das mit Leuten gemacht, die das 10, 20, 25, 30 Jahre lang länger gemacht haben als er. Ja. Und wir hatten das Glück gehabt, einige von diesen Leuten bei uns im Kempokan zu Gast zu haben, auch die mal zu fühlen und zu spüren. Und ich muss einfach sagen, wer irgendwie von euch die Chance hat, mal an dieses Tan Tien ranzukommen, es lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen. Es ist keine Kampfkunstart oder es ist keine Sache, die kurzweilig oder kurzzeitig zu erlernen ist. Man muss sich sehr, sehr viel Geduld, sehr, sehr viel Liebe und man muss halt wirklich bereit sein, wie würde Bruce Lee so schön sagen, seinen Becher zu entleeren und dann Tröpfchen für Tröpfchen neu aufzufüllen. Und das ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Das war dann halt auch das Problem. Wir hatten dann versucht, eine kleine Tantien-Gruppe im Kenpokan zu etablieren. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass den meisten diese ersten Schritte Tantien zu begreifen viel zu aufwendig waren und dass die meisten halt einfach schon in den ersten Wochen verzweifelt sind und sind einfach dem Unterricht weggeblieben. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum Manfred dann versuchte, eine andere Idee noch zu sammeln, wie man das Tantien den Menschen näher bringen könnte. Weil beim Tantien geht es häufig nur darum, man kann eigentlich von außen gar nicht viel sehen. Es geht eigentlich mehr darum, innerhalb seines Körpers Energien umzuschalten, also die verschiedenen Muskeln zu spannen, zu entspannen. Und diese Spannung und Entspannung verlaufen aber eigentlich mehr oder weniger innerhalb der Muskulatur und auch innerhalb deines Denkens. Und das ist für die meisten so abstrakt, dass ich glaube, Manfred hatte versucht, so eine Sache zu finden, die ähnlich funktionierte, der man aber auch äußerlich noch folgen konnte. Und irgendwann hat sich Manfred dann ganz, ganz stark in die russischen Kampfkünste, nämlich
Systema.
Genau, dann kam das Systema. Und ich fragte Manfred gleich in der ersten Zeit, ich sage, was fasziniert dich jetzt so am Systema? Und er sagt, die Systema-Leute haben eigentlich ähnliche Ideen, nur man kann halt da sie das sehr, sehr viel auch noch mit dem Körper machen, als Schüler am Anfang wesentlich besser folgen. Manfred sagte, die guten Systema-Leute machen nachher auch immer weniger Bewegung und dann verläuft das auch von innen, aber der Weg, die didaktische Reihe, ist einfach zu sagen, vom Leichten zum Schweren, ist beim Systema, ich sage einfach mal, einfacher aufzunehmen, es ist lange noch nicht einfach, aber einfacher aufzunehmen als beim Tantien.
Und dann hat er Tantien komplett weggelassen und nur Systema weitergemacht? Nein, also da hat so beides gemischt.
Wer Manfred kennt, er weiß immer, wenn man Manfred gefragt hatte, was machst du denn für eine Kampfkunst? War seine Lieblingsantwort immer Shop Sui.
Ja, das stimmt.
Und wer Shop Sui kennt, weiß, es ist wie ein großer Eintopf.
Ja.
Und da kommt auch wieder die Schnittmenge zu Guru Denon Osante, zum JKD. Auch JKD ist ja wie ein großer Eintopf. Im Endeffekt ist es halt einfach so, man schnippelt an ganz, ganz vielen Sachen rum und schmeißt alles in seinen Suppentopf rein, was man denkt, was diese Suppe verfeinern könnte und was zum positiven, guten Geschmack führt. Und da wir ja alle einen etwas anderen Geschmack haben, würde der eine vielleicht mehr Möhren reinschmeißen, der andere mehr Chili, Manfred ganz viel Chili.
Und Knoblauch,
noch mehr Knoblauch. Und jeder würzt seine Suppe etwas anders. Jeder würde ein paar andere Zutaten bringen. Letztendlich ist es wichtig, dass die Suppe dir schmeckt und du damit klarkommst. Und so war es letztendlich so. Tantien wurde denn zu einem großen Bestandteil unseres Trainings, wobei ich natürlich zugeben muss, dadurch, dass uns diese Ressource Helmut Barthes und seine Schüler nicht häufig zur Verfügung standen, sind wir da wahrscheinlich auf einem ganz tiefen, unteren Level. Und beim Systema war es halt so, wir haben dann verschiedenste Systema-Trainer zu uns ins Kenpokan eingeladen, sind auch in andere Systema-Schulen gefahren, haben versucht, Lehrgänge so gut wie es geht mitzumachen, aber auch da würde ich halt sagen, wir haben uns bisher aus dem Systema die Grundideen rausgeholt und versuchen, die in unser Jeet Kune Do, in unser Kali, in unser Filipino Martial Arts so gut wie es geht zu integrieren.
Was man auch sagen muss, wenn man mal bei Behandlung bei Manfred Steiner war, der hat auch die Tantien-Energie oder wie man das nennen kann, auch für Heilung genutzt. Also das hat sehr oft bei verspannten Muskeln, davon kann ich Lied singen, hatte das auch sozusagen mit eingebaut in seine Heilpraxis.
Da haben wir auch Videos von. Ich glaube, eins dieser ganz tollen Videos ist mit dir gelaufen.
Ja,
und ich muss mal Phil Norman bitten, weil mein Freund Phil Norman aus England war an diesem Wochenende, als es dir so schlecht ging und du dir den Nacken komplett verdreht hattest und dich gar nicht bewegen konntest und vor Schmerzen geschrien hast.
Stimmt, da gibt es ganze Aufnahmen.
Gibt es ganze Aufnahmeblock von. Den müssen wir überhaupt mal von Phil versuchen zu bekommen. Haben wir von der Fahrt von hier zu Hause, wo wir dich mehr oder weniger zu zweit ins Auto getragen haben, auf dem Weg zu Manfred Steiner. Manfred Steiners heilende Hände, die einfach in der Nähe deines Nackens und Körpers waren und der völlig gesündeten Katja, die eigentlich mehr oder weniger in Manfreds Praxis reingetragen wurde und rausgesprungen und gehüpft ist, wenn man da nicht selber bei war, kann man das nicht glauben. Das ich stimmt. weiß jetzt noch, ich werde nie Phil Normans ungläubige Augen sehen, der das erste Mal, ich hatte nun viel ja bei Manfred hospitiert und konnte sehr, sehr viele Menschen sehen, den Manfred einfach durch Hand auflegen und durch einfachste Griffe geholfen hat. Für Phil Norman war es, glaube ich, das erste Mal, dass er von außen, er wurde ja viel von Manfred auch gerichtet ihm wurde sehr viel geholfen von Manfred, wie allen von unseren Trainern, aber Phil konnte das erste Mal von außen zusehen, wie Manfred das machte und ich habe Phil in unserer ganzen Freundschaft, und Phil und meine Freundschaft ist auch schon 30 Jahre alt, habe ich ihn nie so verdutzt erlebt.
Das stimmt. Und Manfreds sozusagen Weg, aber was mich noch sehr immer verwundert hat, wenn wir irgendwelche Seminare hatten, jetzt egal, ob das Krav Maga war oder Sam Lumpini mit Savat da auch angekommen ist und Krav Maga, Manfred war fast, also so wie ich mich erinnern kann, bei jedem Seminar dabei. Der hat immer überall mitgemacht. Das war sehr interessant zu sehen.
Das ist genau wieder das, was ich an einem Guru Daniel Dos Santos so schätze und liebe, was aber auch der Jackie D-Gedanke ist, absorb what's useful. Das heißt, ein Manfred Steiner ist auch immer auf der Suche gewesen. Bis zu seinem letzten Tag war er immer auf der Suche nach Wahrheiten, nach Antworten und er hat nie von vornherein irgendeine Kampfkunstart verdammt oder gesagt, das ist scheiße oder das funktioniert nicht oder das oder das. Er hat sich versucht, alles so gut wie es geht anzuschauen, das nachzuvollziehen. Aber er hat der ganzen Sache sehr, sehr schnell seinen persönlichen Stempel aufgedrückt. Was manchmal sehr schwierig war, wenn man mit Manfred halt auf Seminare gefahren ist und ein Lehrer stand vorne und hat eine Übung vorgemacht und Manfred hat schon beim ersten Mal nachmachen im Endeffekt die Übung so nachgemacht, dass es aber aussah wie eine Variation. Das sah für viele Menschen von außen erstmal aus wie undankbar, überheblich, das in der Richtung. Wer Manfred besser kannte, weiß ganz genau, Manfred war nie überheblich. Manfred war immer sehr bodenständig, aber der Mann hat in seinem Kopf alle Techniken, die er gesehen hatte, schon direkt auf seinen Körper angepasst. Und das war wirklich unglaublich. Das ging so schnell, dass man einfach nur gedacht hatte, alter Schwede, ich bin damit beschäftigt, die Technik nachzumachen, die ich gerade gesehen habe. Und er hat sie in seinem Kopf schon für sich verändert und angepasst.
Ja, aber da denke ich schon, das sind so ungefähr 2 Millionen Jahre Erfahrung bei Manfred gewesen. Nein, aber das ist wirklich so, dass man kennt. Und ihr habt auch sehr viel zusammen trainiert. Also ich kann mich erinnern, die Mittagspause, wo Manfred immer dann aus der Praxis reingekommen ist und dann ging's los in der Halle und dann habt ihr euch.
Ja, ich hatte ein wahnsinniges Glück. Ich war einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Das super Interessante ist immer, Manfred Steiner ist nun Hannoveraner. Im Kempokan hat Manfred manchmal abends Lehrgänge und auch Gruppen geleitet. Und diese Gruppen fingen meistens an, egal ob wir es Tai Chi genannt haben, ob wir es Systema genannt haben, ob wir es Chinese Boxing genannt haben, dass wir 30, 40 Teilnehmer hatten. Und innerhalb von kürzester Zeit waren nur noch 3 oder 4 Leute da, innerhalb von wenigen Wochen. Und dann hat Manfred irgendwann gesagt, okay, dafür lohnt es sich nicht mehr, das weiterzumachen. Ich denke halt einfach, Manfreds Didaktik war manchmal sehr, sehr schwer für Menschen zu begreifen, die ihn nicht gut kannten und die nicht sehr viel Geduld mitgebracht haben. Ich habe dann irgendwann daraus wahnsinnig partizipiert, denn Manfred hat mir ja nun in der ersten Zeit sehr, sehr häufig wehgetan und mich auch sehr häufig sehr hart attackiert und ich kam immer wieder brav angelaufen und hatte zu ihm gesagt, Sifu, bitte erklär mir das nochmal und zeig mir das nochmal. Und ich sagte aber auch, es muss nicht jedes Mal mit einem K.O. enden oder damit, dass ich meine Augen nicht mehr aufgeregt oder mein ganzer Körper grün und blau geschlagen war. Und ich erinnere mich, es war ziemlich in der Anfangszeit, dann hat er irgendwann, als ich glaube ich das 30. Mal wieder bei ihm angekrochen kam und habe gesagt, ich möchte das gerne nochmal sehen, weil ich möchte das erlernen, hat er mich irgendwann angelacht, in den Arm genommen und gesagt, weißt du was, sagt er, jetzt versuche ich dir das mal zu zeigen, ohne dich jedes Mal zu brechen. Und das war so meine erste Lektion, die ich damals von ihm bekam, so nach dem Motto, um unterrichtet zu werden, muss man auch erstmal man muss eine gewisse Wertschätzung dem Lehrer gegenüberbringen. Und man muss auch eine gewisse Verbissenheit sagen. Ich sage, ich gehe jetzt über schwere Hürden und komme trotzdem hin und ich möchte das trotzdem erlernen. Und das hat mir Manfred nicht ganz einfach gemacht. Aber als dieses Eis dann gebrochen war, hat Manfred mir wirklich versucht, alles zu geben, was er hatte. Was übrigens nie passiert ist, denn ich kann nie ein Manfred Steiner werden, niemand von uns, denn Manfred hatte seine ganz, ganz eigene Art und Weise zu unterrichten und das zu machen. Und das Glück, das ich dann damals hatte, war, dass Manfred dann abends nicht mehr so viel Lust hatte, ins Campokan zu kommen. Das lag aber auch einfach daran, dass nicht so wahnsinnig viele Leute in seinen Unterricht gingen. Aber jeder wusste, dass er ein Mega-Heiler war.
Das stimmt.
Und jeder, egal wer mit einem Wehwehchen sofort auf Manfred zulief und Manfred manchmal nach Feierabend einfach nur trainieren wollte und musste aber, bis er in die Trainingshalle kam, erstmal 5 Leuten die Wirbelsäule wieder gerade biegen.
Da muss man leider sagen, Manfred konnte nicht Nein sagen. Also der war sehr liebe und netter Mensch und wollte jedem helfen, der ihm um Hilfe gebeten hat. Manche haben einfach ein bisschen weniger Einsicht gehabt. Wie nennt man das Wort? Also, und dann habt ihr euch immer mittags getroffen. Das war ziemlich, ziemlich schön zuzuschauen. Also muss ich sagen, von außen. Ich weiß, einmal habe ich versucht reinzukommen, weil ich dachte, das wäre gut für meine Wirbelsäule. Nachdem ich mich im Spiegel gesehen habe, wie ich mich bewege und wie Manfred und du dich bewegt habt, dann habe ich aufgegeben, bin rausgegangen und habe gesagt, ich bin es nicht würdig. War sehr nett, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, dann habt ihr trainiert.
Ja, und das war jetzt das Riesenglück, weil Manfred sagte dann irgendwann zu mir, pass auf, Ralf, ich habe meine Praxis immer ungefähr bis 12 geöffnet und dann wieder ab 3. Wenn du Lust hast, dann mache ich mich um 12 auf den Weg, komme ins Campokan und dann trainieren wir so lange, wie du magst, beziehungsweise so lange, bis ich wieder zurückfahren muss. Und das war für mich natürlich ein Traum, denn es war einfach so, ich wusste einfach, Manfred kommt zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr an, dann trainieren wir jeden Tag 1-2 Stunden an den chinesischen Kampfkünsten, am Tantien, am Systema und dann fährt er wieder in die Praxis. Der limitierende Faktor dieses Trainings war meistens ich. Denn das Problem waren jetzt nicht mehr die Schmerzen, die er mir bereitete, weil jetzt hatten wir uns ja mittlerweile darauf geeinigt, dass ich mich nicht jedes Mal zu Boden schlagen musste, sondern einfach, dass ich kopfmäßig nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Input von Manfred war ich so überladen mit Informationen, sowohl intellektuell wie auch taktil, dass ich einfach meistens nach einer Stunde, anderthalb Stunden sagen musste, Manfred, lass uns einfach noch einen Kaffee trinken, bevor du wieder zurückfährst. Ich kann jetzt einfach nichts mehr aufnehmen. Dann, das war wirklich wie Druckbetankung. Und ich versuchte immer zu mit einem leeren Gefäß reinzugehen, aber Manfred schaffte das immer innerhalb von 50 Minuten das Gefäß komplett zu füllen mit Wissen und Anregungen und neuen Ideen, die er hatte.
Ja, aber das war auch gut für uns alle, die im Campokan zu dieser Zeit auch immer Kaffee trinken. Zwischen 12 und 15 Uhr ist normalerweise unsere Freizeit, weil dann konnten wir mit Manfred auch ein bisschen quatschen, was auch sehr lustig war, weil der war richtig, richtig, richtig witziger Mensch. Und das hat richtig Spaß gemacht, danach mit ihm Kaffee zu trinken und einfach über das Leben zu quatschen.
Ja. Ich denke, auch da kommt dieser Yin und Yang-Gedanke vor, weil Manfred war auf der einen Seite, die ihn nur flüchtig kennen, kannten Manfred teilweise als diesen brettharten Kämpfer, der, wenn man von ihm eine geschossen bekommt, dass man froh ist, wenn man überhaupt wieder wach wird und wenn man wieder aufstehen kann. Wir haben natürlich auch die näher in seinem Kreis waren, den anderen Manfred, den sehr sensiblen, liebenden, netten Manfred kennengelernt, der versucht hat, für jeden ein Ohr offen zu haben. Jeder, der zu ihm kam und hat gesagt, er hat irgendwelche Schmerzen. Selbst wenn Manfred selbst Schmerzen hatte, hat er sofort alle stehen und liegen gelassen und hat uns allen geholfen, uns wieder gerade gebogen, hat sich jederzeit Zeit genommen, dir zuzuhören und dich gerade zu biegen. Und ich muss einfach sagen, Manfred Steiner, einer der großartigsten Menschen.
Das stimmt. Und dann irgendwann kam die schlechte Nachricht. Irgendwann, vor 2 Jahren war das, ne, glaube ich, kam die, das ist schon 2 Jahre her.
Irgendwann sagte Manfred dann häufiger ein Mittagstraining von uns ab und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich sagte, Manfred, was ist los? Und Manfred sagte, er hat zurzeit große Probleme mit dem Kiefer und mit seinen Zähnen und er bräuchte mehrere Kieferoperationen und die würden doch so tiefgreifend gehen, dass er eine kleine Trainingspause bräuchte und hatte sich so ein bisschen aus unserem Leben verabschiedet und ich machte mir ernsthafte Sorgen, bis es dann herauskam, dass Manfred leider Krebs hatte.
Ja.
Und naja, dann das Ende kennen wir letztes Jahr. Jetzt Ja. 18 Monate ist es her.
Ja.
Ich weiß es noch ganz genau, wir waren beim Drachenboot drin.
Ja, das stimmt. Das war der Sonntag.
Sonntagmorgen. Wir waren in einer super aussichtsreichen Position, dieses Drachenbootrennen auch zu gewinnen. Wir waren ganz weit vorne und ich bekam morgens um 5 die Nachricht, dass Manfred Steiner gestorben ist. Tja, und der Tag war für mich gebraucht.
Oh Mann. So, er sieht ein bisschen emotional aus, aber das war wirklich für uns alle eine richtig schlimme Zeit. Damals vor allem für Ralf, der kannte Manfred schon so viele Jahre und wir waren so viel befreundet. Deswegen lass uns über schönere Sachen sprechen. Und zwar über Manfred Einfluss. Also jeder, der ihn gekannt hat, ist auch so ein bestimmter Geruch, der immer Manfred mit sich gebracht hat. Also man wusste, dass Manfred da ist, weil dieser Geruch war da. Das war so eine Mischung aus Nelken, weil er so eine bestimmte Sorte von Zigaretten geraucht hat. Also von Nelken, Knoblauch und Chili. Und wenn dieser Geruch in der Nähe war, wusste man genau, okay, Manfred ist irgendwo da oder war gerade da. Und wie ihr seht, der hat sehr großen Einfluss auf uns alle. Ja. Das Kempokan ohne Manfred, das schwierig. Ist schwierig sich vorzustellen.
Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, nachdem Manfred gegangen war, hat es bei mir, ich glaube, fast ein Jahr gedauert, bis mich die Kampfkünste wieder interessiert haben. Es hinterließ bei mir ein riesiges Loch. Beim Unterrichten hatte ich halt festgestellt, ich kann eigentlich kaum das zeigen, was Manfred versuchte mir beizubringen, weil für mich waren viele von diesen Sachen nicht begreifbar und für die meisten, die bei uns gestartet sind, war das einfach zu weit weg. Mhm. Und dann hatten wir halt gemerkt, bei uns gerade das Krav Maga hatte dann zu der Zeitpunkt eine absolute Hochzeit gehabt und Krav Maga ist ein wunderschönes Kampfsport, Kampfkunsttraining, ein wunderschönes Selbstverteidigungstraining, war jetzt vor allen Dingen dadurch besticht, durch simple, sehr hart durchgeführte, schnelle Bewegungen, sehr effizient zu sein, hatte natürlich mit dem, was wir gemacht hatten, aus dem Chinese Boxing, aus dem Tantien, nur am Rande zu tun. Und von daher hatte ich dann auch da das Gefühl gehabt, ich komme in dieser ganzen Position nicht weiter. Jetzt in den letzten Monaten ist es dann so geworden, dass ich jetzt zwar immer noch täglich an Manfred denke und ganz genau weiß, dass er uns eigentlich diesen Schubs in diese ganze Richtung gegeben hat, aber dass mein eigenes Interesse daran, mich jetzt wieder nach vorne zu bringen, weiterzulernen und einfach Manfred weiter auf seinem Weg zu folgen und weiter den Weg der Kampfkünste zu gehen, zu verstehen, wo geht es hin, das alles habe ich vielen Menschen zu verdanken, die ums herum sind. Gut, denn Los Santos ist bestimmt einer von denen. Frank Ebert, mein damaliger Trainingspartner. Aber Manfred Steiner steht in der allerersten Reihe. Ich denke mir, ohne Manfred wäre ich nicht derjenige, der ich jetzt bin und wäre das Kempokan nicht da, wo es jetzt ist.
Das ist sehr schön gesagt. ja, ich denke, am besten ich bin gerade richtig aus der Fassung, weil wirklich, mir ist gerade klar geworden durch das Interview, wie sehr ich mal Manfred eigentlich vermisse, auch, obwohl ich ihn ganz kurz kannte, im Vergleich zu Ralf. Magst du noch was dazu sagen?
Ich denke, wir haben jetzt alles gesagt. Ich hoffe, wir haben euch so einen kleinen Happen so gebracht, wer Manfred Steiner war, wer er für uns immer sein wird. Und ich fände es einfach zu schade, wenn all das, was wir in diesen ganzen Jahren von ihm gehabt hatten, verloren gehen würden. Und ich hoffe, wir werden noch ganz, ganz lange sein Andenken ganz hochhalten.
Das glaube ich auch. Und alle, die Manfred kennengelernt haben, Kenpokan oder bei ihm lernen durften, ich hoffe, euch ist das klar, dass es wirklich so, manche suchen weit weg, fahren irgendwo, schauen sich irgendwelche Filme an und himmeln irgendwelche Leute an. Und eigentlich hat man die wahren Meister manchmal einfach bei sich im Gym, nur weil sie im Gym sind und so einfach nah zu greifen, denkt man, dass die vielleicht nicht so wichtig sind wie alle anderen. Wie man sieht, Manfred Steiner war einer der Großen, also nicht nur deutschlandweit, weltweit. Deswegen, ich hoffe, dass alle, die ihn gekannt haben, jetzt einfach so nochmal in sich reingehen und sich darüber freuen. Ich freue mich total, dass ich ihn kennenlernen durfte, auch wenn nur aus der Seite der Heilpraktiker und Energieklauer. Weil dann irgendwann bin ich von Manfred weggerannt und habe ihm verboten, mich anzufassen und auch anzuschauen. Weil das war schon ziemlich schräg mit seinen Energie-Vampir-Aktionen. Und ja, also deswegen, denk dran, der war richtig ein sehr, sehr großer Mann, der bei uns im Gym ab und zu aufgetaucht ist.
Genau. Ja. Von daher, als Abschluss einfach, ja, habt einen wunderschönen Abend, genießt diesen kleinen Podcast und vor allen Dingen macht nie den Fehler zu sagen, den und den und den und den Trainer gucke ich mir jetzt später an, den ihr sehen wollt. Nutzt die Zeit, solange die Leute noch da sind. Irgendwann sind sie nicht mehr da. Und ganz ehrlich gesagt, man bereut im Leben immer nur die Sachen, die man verpasst hat.
Das stimmt. So, wir hören uns bald wieder. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Und auf Wiedersehen.
Ja, ciao. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Bleibt gesund.